ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit Dorothee Meyer-Karwig,
Nicole Abraham und einem Beitrag von Leonie Berger. Wir beginnen die Hörbuchzeit mit einem neuen Roman von Bestsellerautor Jörg Maurer, Leergut von den Abenteuern eines vergesslichen Mannes. Der Titel steht schon mal für sich. Weiter sprechen wir über ein Stück Wissenschaftsgeschichte.
Ich habe die friedlichste Gesinnung. Ja, man muss seinen Feinden verzeihen, aber nicht früher, als bis sie gehängt sind. Sigmund Freud, Heinrich Heine zitierend.
Mit diesem vielversprechenden Zitat beginnt das Hörbuch Seelenzauber über die Geschichte der Psychologie, das wir heute vorstellen, von Steve Ayan. Leonie Berger bespricht für uns die Reise nach Laredo von Arno Geiger. Und in unserem Kinder- und Jugendhörbuch Wünsche an die Wellen von Katja Balen geht es um die Familie, um Zusammenhalt und Neuanfänge. Im Anschluss haben wir natürlich auch wieder ein neues Hörrätsel für Sie. Die Hörbuchzeit gibt es auch als Podcast auf hr2.de und natürlich in der ARD Audiothek. Jörg Maurer, Autor und Kabarettist, kennen wir vor allem von seinen mittlerweile 15 Jännerwein-Krimis, allesamt Bestseller. Leergut von den Abenteuern eines vergesslichen Mannes, so heißt der neue Roman von Jörg Maurer. Dorothee Meyer-Karwig, was ist denn mit diesem Mann? Ist der einfach ein bisschen schusselig?
Nein, Jörg Maurer greift hier ein Thema auf, das vielen vielleicht sogar ein bisschen Angst macht, nämlich Demenz, spezifischer Alzheimer. Ich verspreche aber, so deprimierend ist dieses Hörbuch nicht, eher spannend und hat auch komische Seiten. Es ist die Geschichte eines Mannes, Daniel Koch, der ins Vergessen abgeleitet. Dabei ist er erst 50 Jahre alt oder so in den 50ern, sportlich und Nichtraucher.
Das ist ziemlich früh für eine Demenz, also so in den 50ern. Und dann auch noch so sportlich und Nichtraucher.
Ja, die Neurologin Sarah Gosberg, zu der er schließlich geht, diagnostiziert bei ihm eine vererbbare frühe Form der Demenz im Anfangsstadium. Das ist schon eine ziemlich niederschmetternde Diagnose. Sie rät ihm dann aber, alle möglichen Geschichten, die ihm widerfahren, aufzuschreiben, damit er sich einfach besser daran erinnern kann. Und Daniel Koch dann überlegt, womit er anfangen könnte.
Vielleicht sollte er mit seinem allerersten Aussetzer beginnen, den die Neurologin als dissoziative Störung bezeichnet hatte, wenn er sich recht erinnerte. Es war vor 2 Jahren gewesen, als er an einer Verkehrsampel plötzlich nicht mehr wusste, was die Farben Rot und Grün bedeuteten. Er hatte mit dem Auto auf der linken Abbiegespur gestanden und als er aufblickte, hatte er nur ungläubig auf die rätselhaften Farbkleckse gestarrt. Sein erster Impuls war, aus dem Auto zu springen und Hals über Kopf mitten durch den dichten Verkehr davonzulaufen. Erst aus dem Hubkonzert hinter ihm und der Tatsache, dass die Autos auf der Gegenfahrbahn nicht losfuhren, schloss er, dass jetzt die Linksabbieger freie Fahrt hatten. Zögerlich startete er, immer noch nicht recht begreifend, was da gerade mit ihm geschehen war.
Ja, und da hörten wir Jörg Maurer selbst und wir hören auch, er schlägt einen recht unterhaltsamen Ton an, so wie wir ihn auch von seinen Krimis kennen, die er ja auch alle selbst eingelesen hat.
Bei dem Thema erstaunlich, wenn man den Hintergrund des Autors als Kabarettist berücksichtigt, wieder nicht. Aber eignet sich das Thema Demenz denn für eine humorvolle Aufarbeitung?
Naja, es ist Maurers Versuch, der Krankheit den ganz großen Schrecken zu nehmen. Das zeigt sich schon beim Betroffenen, bei diesem Daniel Koch eben. Der nimmt die Krankheit meistens so mit so ruhigem Erstaunen, fast eher so Neugierde wahr. Nur eines ist auch für ihn richtig traurig. Er weiß nämlich gar nicht, wem er von der Krankheit erzählen soll. Also von seiner Frau hat er sich im Streit getrennt und dem Bruder hat er seit Jahren nicht gesehen oder gesprochen. Er entschließt sich dann, zu Fred zu gehen. Den kennt er vom Sport. Das ist ein Sparkassenmitarbeiter. Er bittet also um ein Gespräch mit ihm und sie treffen sich dann auch in der Sparkasse.
Fred beugte sich elastisch über den Tisch und senkte die Stimme. »Was gibt's denn? Sag schon.« Seine Augen blitzten auf. Daniel Koch hätte ihm jetzt alles Mögliche anvertrauen können. Familiäres, politisches, religiöses, transzendentales. Der Befund von Sarah Gosberg war in dieser buntscheckigen Palette jedoch nicht vertreten. Es kam Daniel Koch jetzt sogar ausgesprochen rücksichtslos vor, Fred mit solch einer erschreckenden Diagnose zu belasten. Fred verstärkte seinen erwartungsvollen Blick. Er zwinkerte aufmunternd. Koch sah sich nervös um. Es lag nicht nur an Fred, es lag auch an der Umgebung. Diese Räumlichkeit passte ganz und gar nicht zu dem, was er zu sagen hatte. »Können wir uns irgendwann mal woanders treffen?« sagte Daniel Koch zögerlich. »Es geht um etwas sehr Intimes.« »Na klar, wo und wann du willst.« Fred war offenbar nicht im geringsten enttäuscht. Er kräuselte die Lippen, stützte sich am Tisch ab und rollte seinen Sessel ein Stück nach hinten. Doch Daniel Koch kam sofort der Gedanke, dass er diesem Menschen sein Geheimnis auch an einem anderen Ort nicht preisgeben könnte. Ganz und gar nicht.
Tja, es ist wirklich schwierig, jemanden zu finden, dem man so etwas erzählen kann von der eigenen Demenz, der beginnenden Demenz. Daniel Koch traut sich hier nicht und lenkt dann ab und bittet stattdessen, um überhaupt irgendwas zu sagen, einfach um eine größere Geldmenge von seinem Konto. Und dieses Geld bekommt er dann auch.
Naja, ein dickes Geldbündel in der Hand eines Dementen. Das kann schiefgehen.
Ja, das kann man von mehreren Seiten sehen. Jedenfalls führt das zu einem anderen Strang der Geschichte, nämlich zu Lore, einer Straßenmusikantin, die plötzlich ein dickes Geldbündel in ihrem Hut findet, aber die Sorge hat, es könnte aus mafiösen Quellen stammen und dann verzweifelt versucht, es wieder loszuwerden.
Geld macht offensichtlich nicht immer glücklich.
Und fehlendes Geld macht zumindest hier den Dementen nicht unglücklich. Er kann nämlich mit diesen Papierschnipseln bald nur noch wenig anfangen.
Erzählt denn Daniel Koch niemanden von seiner fortschreitenden Demenz?
Doch, und zwar ausgerechnet dem Autor dieses Hörbuchs und Buches. Den trifft er inmitten des Romans und er stellt sich da als Ich-Erzähler vor. Es ist ein guter Bekannter von Daniel Koch, der in Wirklichkeit anders heißt. Ob der Autor Jörg Maurer heißt, wissen wir natürlich auch nicht. Jedenfalls ist er gerne dazu bereit, Kochs Geschichte der fortschreitenden Demenz niederzuschreiben. Und das Ergebnis haben wir dann hier vor uns. Koch wird natürlich auch von einer Ärztin betreut. Das ist eben diese Neurologin Sarah Gosberg. Und die wird hier als so eine Art Mad Scientist mit krimineller Energie beschrieben. Sie arbeitet mit einem superreichen Geldgeber aus Jordanien zusammen, um die Alzheimer-Forschung weiterzubringen. Greift dabei aber auch zu etwas unlauteren Mitteln.
Na, das klingt mir fast so, als würde Jörg Maurer wieder zu seinem alten Metier, dem Kriminalroman, zurückschwenken.
Naja, also Tote gibt es nicht. Es ist eher eine geradezu irrlichternde, fantastische Geschichte voller bizarrer Episoden, gespickt mit dem Grotesken und mitunter eben schwarzem Humor, den man von Jörg Maurer auch kennt und erwartet. Es ist aber auch eine Geschichte voller Mitgefühl mit der Hauptperson, die hier ihr bisheriges Leben verliert.
Wie geht's denn mit Daniel Koch weiter?
Der zieht schließlich in die Begegnungsstätte Sonnensturm und gleitet dort dann vollständig in seine neue Welt. Und die beschreibt Jörg Maurer wie so eine Ansammlung absurder Träume. Immerhin sind keine Albträume dabei. Und der Roman ist insgesamt, muss man sagen, schon unterhaltsam und witzig geschrieben, macht aber auch klar, Demenz ist ein wichtiges Thema. Man sollte es nicht verdrängen. Immerhin trifft es circa 20% von uns irgendwann einmal. Allein das sollte dann dazu führen, dass wir freundlich und zugewandt mit den Dementen umgehen. Wir könnten schlicht die Nächsten sein.
Ein Unterhaltungsroman zu einem ernsten Thema. Wir sprachen über Jörg Maurer, Lehrgut von den Abenteuern eines vergesslichen Mannes. Gelesen vom Autor selbst. Das Hörbuch hat eine Dauer von fast 8 Stunden, kostet 25 Euro und ist im Argon Verlag erschienen. Seelenzauber. Aus Wien in die Welt. Das Jahrhundert der Psychologie. So heißt das Hörbuch von Steve Ayan, das wir jetzt vorstellen. Dorothee Meyer-Karwig, das klingt nach einem Sachhörbuch.
Ja, so ist es. Es ist ein Hörbuch über die Geschichte der Psychologie, ausgehend vom Wien in der Zeit des Founders Jekyll bis heute etwa. Im ausgehenden 19. Jahrhundert begann man ja, sich für das Innere des Menschen zu interessieren, es zu untersuchen und diverse Störungen zu heilen. Zumindest es auch das zu versuchen.
Ja, da denkt man sofort an Sigmund Freud.
Genau, und an C.G. Jung, Alfred Adler und so weiter. Sie alle und viele mehr haben es innerhalb weniger Jahrzehnte geschafft, unser Menschenbild richtig zu verändern. Also Worte wie Neurosen, Bindungsstörungen, Depression, Hysterie, die sind uns heute ja selbstverständlich. Damals waren die ganz schön neu.
Der Autor ist Steve Ayan. Was hat er für einen Hintergrund?
Steve Ayan, geboren 1971, ist Psychologe und Wissenschaftsjournalist. Es sind schon einige Bücher von ihm erschienen, beispielsweise Ich und andere Irrtümer, schöner Titel, oder Was man noch sagen darf.
Jetzt ist Seelenzauber aus Wien in die Welt, das Jahrhundert der Psychologie, erschienen. Wie hat er das Hörbuch aufgebaut?
Also er beschreibt die Entwicklung der Wissenschaft der Psychologie. Und gleichzeitig erfahren wir viel auch über die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, über den lockeren Umgang mit Drogen zu Freuds Zeit, über die Verfolgung der Juden. Dabei ist interessant, dass viele Therapeuten Juden waren. Etwas über den Stalinismus, die gesellschaftliche Entwicklung in den USA und Europa nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Das alles wird immer verknüpft mit den therapeutischen Strömungen und den Therapeuten, die sie entwickelt haben. Meistens übrigens Männer. Ich glaube, es kommt keine einzige Frau in diesem Hörbuch vor. Das heißt, wir beginnen mit Sigmund Freud und dann kommen Alfred Adler, C.G. Jung, Steve Reich und so weiter hinzu. Das reicht dann bis zum Arzt Wolfgang Huber, der in den 70er Jahren das sozialistische Patientenkollektiv gegründet hat und meinte, nicht der einzelne Mensch sei krank, sondern die seiner Meinung nach faschistoide Gesellschaft. Der kam dann wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung in Haft. Auch eine Karriere.
Absolut, habe ich zum ersten Mal gehört. Wie ist denn der Schreibstil?
Ja, das ist das Angenehme. Trotz der wissenschaftlichen Thematik ist das alles gut hörbar, da Steve Ayan sehr anekdotenreich schreibt. Und wir hören mal eine Stelle relativ vom Anfang. Sigmund Freud hat zu einem Zusammentreffen gerufen. Und es liest Gerd Heidenreich.
Für die Gäste stehen Zigarren bereit. Der Hausherr selbst raucht des Herzens wegen im Moment nur Pfeife. Dafür stopft er sie umso öfter. Ich habe selten einen Mann so viel rauchen gesehen, notiert Stekel. Der Neurologe nahm zu Beginn des Jahres 1900 Kontakt zu Freud auf, nachdem er eine Besprechung der Traumdeutung in der Zeitung gelesen hatte. Er war es, der Freud vorgeschlagen hat, zur Vermittlung seiner Ideen einen Gesprächskreis zu gründen. Der journalistisch produktive Stekel avanciert bald schon zum inoffiziellen PR-Agenten der jungen Psychoanalyse. Bereits am Morgen nach der ersten Zusammenkunft verfasst er einen Bericht über den Vorabend bei Freud. Unter dem Titel »Gespräche über das Rauchen« erscheint er am 28. Januar 1903 im Prager Tagblatt. In Stekels Kolportage trägt jeder Teilnehmer ein Pseudonym. Er selbst ist der Unruhige. Adler, der Sozialist. Kahane, ein Ex-Kollege Freuds aus dessen Zeit am Wiener Allgemeinen Krankenhaus, bekommt den Spitznamen der Bequeme. Und Reitler ist der Schweigsame. Nicht zu vergessen, der Meister.
Ja, der Meister, das ist natürlich Sigmund Freud, der sich übrigens später mit vielen der damals Anwesenden so richtig schön verkracht hat, sobald ihn nämlich nicht mehr bedingungslos seinen Thesen folgten. Am ersten Abend geht es also um die stimulierende Wirkung des Tabaks und man hört, PR gehört von Anfang an zum Handwerk.
Ja, das mit dem Tabak würde man heute durchaus anders sehen.
Ja, manches andere auch. Also Freud hielt ja vor allem unterdrückte sexuelle Bedürfnisse für Auslöser von psychischen Krankheiten. Um diese zu heilen, entwickelte er dann die Psychoanalyse und Freud meinte damit, sehr viele Patienten geheilt zu haben. Und Steve Ayan lobt die Fallstudien, die Freud darüber schrieb, als lesenswert und gut geschrieben. Mit evidenzbasierter Wissenschaft habe das aber nicht so viel zu tun. Auch Freuds Traumdeutung sieht er durchaus kritisch.
Neu bei Freud ist, dass er die Traumdeutung nahtlos in jenes komplizierte Räderwerk des psychischen Apparats einfügt, das er 1895 in seinem Entwurf einer Psychologie ausgearbeitet hat. Demnach verweist alles im Traum auf etwas anderes, zuvorderst auf sexuelle Wünsche. So seien längliche Objekte wie Stöcke, Schirme, Luftschiffe oder Krawatten Verkleidungen des Phallus, wohingegen Hohlkörper wie Schränke, Schachteln, Dosen, Kisten oder Zimmer die Vagina repräsentierten. Auch Sinnbilder für die Kastration, die Urangst männlicher Wesen, gebe es viele. Dazu zählten vor allem Tätigkeiten, die mit dem Stutzen oder Schneiden zu tun hätten. Frisieren, Mähen, das Kürzen von Kleidern.
Ja, das ist für Steve Iron dann doch etwas zu schablonenhaft und er schreibt weiter.
Sein analytisches Werk, angefangen bei den Studien über Hysterie von 1895 bis zum unvollendeten Abriss der Psychoanalyse von 1939, zeugt davon, wie leicht uns sprachliche Eleganz und Beobachtungsgabe über manche Argumentationsschwäche hinwegsehen lassen. Ist es schön geschrieben und gedacht, so soll es bitte sehr auch wahr sein. Ohne den geschliffenen Stil und die rhetorischen Finessen, die Freud aufbietet, wäre sein Werk kaum so einflussreich und bis heute faszinierend. Zugleich mahnt es uns, dass Intellektualität nicht vor Irrtümern schützt. Mitunter verhindert sie nur, dass man die eigenen Kurzschlüsse ernst nimmt. Dem Erfolg des Freudschen Seelenzaubers geschadet hat das nicht.
Ja, und da hören wir ihn, den Seelenzauber.
Wir haben Gerd Heidenreich gehört. Ich konnte ihm stundenlang zuhören.
Gerd Heidenreich hat eine wirklich sehr schöne, sonore Stimme und er ist auch ein kluger Kopf, der den Stoff einfach sehr gut durchdringt und mit so ganz kleinen Veränderungen in seiner Stimme einzelne wichtige Aspekte sehr gut hervorheben kann. Also insgesamt muss man sagen, er leitet ganz wunderbar durch diesen durchaus langen Text.
Wie hat Ihnen denn der Ritt durch die Geschichte der Psychologie insgesamt gefallen?
Das war schon sehr erhellend und lehrreich, aber oft unterhaltsam, ja oft auch sogar amüsant, aber eben auch sehr dicht. Und da komme ich dann zu einem Punkt, den ich doch sehr bedauerlich finde. Der Verlag hat einmal einen sehr guten Text, engagiert mit Gerd Heidenreich auch einen hervorragenden Sprecher und dann sozusagen auf den letzten Metern macht der Verlag dann doch einen großen Fehler. Es gibt nämlich keinerlei Hinweise auf eine Kapiteleinteilung. Jeder der über 200 Tracks heißt einfach nur Seelenzauber. Und wenn man da noch mal was nachhören möchte, was bei diesem sehr dichten Text durchaus passieren kann, hat man keine Chance, es wiederzufinden. Das ist wirklich schade. Immerhin kann man über ein PDF beim Download oder über den QR-Code auf der CD noch eine Literaturliste finden.
Eine Empfehlung mit kleinen Abstrichen. Steve Iron, Seelenzauber, aus Wien in die Welt, das Jahrhundert der Psychologie, gelesen von Gerd Heidenreich. Zwei MP3-CDs, das sind 13 Stunden und 20 Minuten, gibt es für 26 Euro. Das Hörbuch ist bei DAV erschienen und kam auf den dritten Platz der HR2-Hörbuchbestenliste vom Oktober. Arno Geiger ist ein mittlerweile vielfach ausgezeichneter Autor. Die Highlights. 2005 erhält er den Deutschen Buchpreis. 2011 den Hölderlin-Preis und 2023 den Rheingau-Literaturpreis. Seine Romane sind im Hansa-Verlag erschienen und die Hörbücher dazu bei Hörbuch Hamburg. So wie auch sein neuer Roman Reise nach Laredo. Und ähnlich konstant ist auch der Sprecher. Es ist Matthias Brandt, der schon viele Romane des erfolgreichen Schriftstellers eingelesen hat. Leonie Berger hat sich die ungekürzte Lesung über den alternden Karl V. angehört und beginnt ihre Besprechung mit einem Ausschnitt aus dem Hörbuch.
Karl denkt, der Tod könnte schön sein, wenn man gelebt hat.
Karl ist 58 Jahre alt. Für das 16. Jahrhundert, in dem wir uns hier befinden, ist er ein Greis, geplagt von der Gicht. Es sind Zeiten, in denen Leibärzte darüber diskutieren, ob das Waschen des Körpers nun eher förderlich sei oder nicht. Einig sind sie sich darin, Karl wird nicht mehr lange leben, seine Zeit ist abgelaufen. Auch die als König, aber das hat er selbst herbeigeführt. Karl der V. hat abgedankt und sich in ein Landhaus direkt neben dem Kloster San Jerónimo de Juste in Spanien zurückgezogen. Das Leben ist eintönig. Eines Tages aber kommt ihm Jerónimo unter die Augen, ein 11-jähriger Junge, der nicht weiß, dass Karl sein Vater ist.
Eigentlich falsch, denkt Karl, dass der Junge sich hier herumtreibt und man lebt aneinander vorbei. Der Junge gehört unter Leute. Ich müsste mich um ihn bemühen. Niemand in der Familie weiß etwas vom anderen. Was weiß der König von seinem Vater? Was weiß der Vater von seinem Sohn? Traurig. Aber das wird sich jetzt nicht mehr ändern. Mir ist auch oft langweilig, sagt Karl. Man kann es sich vorstellen, dass einem das ewige Liegen bald langweilig wird. Die kleine Bemerkung muntert Karls Geister auf. Er lacht. Er hat schon lange nicht mehr gelacht. Es fühlt sich an wie ein Abenteuer. Vielleicht sollten wir gemeinsam durchbrennen, sagt er. Auch der Junge lächelt.
Um Mitternacht treffen sie sich mit zwei Pferden an der unteren Gartenpforte. Ist es ein Traum? Ist es Wirklichkeit? Wer weiß. Jedenfalls stoßen Karl und Geronimo recht bald auf ein Geschwisterpaar, das sie aus einer gefährlichen Lage befreien. Honza und Angelita sind Cargos, eine Personengruppe, die in Spanien und Frankreich lange als geächtet galt und diskriminiert wurde. Honza entpuppt sich als ein versierter Fuhrmann und Karl beauftragt ihn damit, Geronimo und ihn nach Laredo zu bringen, ans Meer. Die kleine Reisegruppe ist komplett. Karl ist nun noch nicht einmal mehr ein ehemaliger König. Für seine Begleiter ist er einfach ein alter, kranker Mann, der über das nötige Kleingeld verfügt. Das allerdings auch nicht mehr lange. Einen Großteil wird er in einem Wirtshaus nachts beim Kartenspiel verlieren. Autor Arno Geiger führt Karl durch die Geschehnisse dieser Reise vor Augen, was ihm, der doch eigentlich alles hatte oder vermeintlich hätte haben können, in seinem Leben alles verwehrt geblieben ist. Das ist der rote Faden dieser Geschichte. Einmal beobachtet Karl, wie Angelita und Geronimo zu Honzas Gitarrenspiel tanzen.
Die Schönheit der Tanzenden weckte in ihm ein helles Gefühl. Zugleich empfand er Trauer. Es hatte nicht nur mit der Schönheit der Jugend zu tun, vor allem schmerzte ihn die Gabe der beiden, ganz bei sich zu sein, ganz im Moment. Die Freiheit, alles ringsum vergessen zu dürfen, die hatte Karl nie gehabt. Und dieses unbeschwert Körperliche, die beiden schienen ganz eins damit, hatte er ebenfalls nie gehabt. Wie versunken sie tanzten, versunken oder enthoben, egal, diese Freiheit, rundherum existierte nichts. Alles war unerheblich. Kein Morgen, kein Gestern, nur der Augenblick. Karl sagte sich, so war ich nie. So frei, so unabhängig. Vielleicht könnte ich's jetzt. Für einige Augenblicke, für 3 Tage. Das wäre immerhin etwas. Kann man Unbeschwertheit lernen? Wird man so geboren? Ich weiß es nicht. Aber mit Sicherheit darf man nicht unbeschwert sein, wenn man König ist.
Schauspieler Matthias Brandt wechselt hier mühelos, fast unmerklich vom Erzählertext in Karls Gedanken. Diese Gabe, die einem Satz zugrunde liegende Bedeutung zu erfassen und innerhalb weniger Worte hörbar zu machen, zeigt er, wo es geht. Hier noch ein Beispiel. Es geht um das Trinken von Bier am Vormittag.
Ein Fehler. Ja, vielleicht. Sicher sogar, aber egal.
Hier schwingt alles mit, was man diesen wenigen Worten abgewinnen kann. Übermut, die Lust, unvernünftig zu sein, der Trotz des Alters. Keine Vorschriften mehr, egal welche Konsequenzen das hat. Auch wenn er manche damit vielleicht enttäuscht.
Dass Sie so ein Saufbruder sind. Karl wandte sich ihm langsam zu und sagte, ja.
Matthias Brandt macht diesen Text zu einem Ereignis, indem er alles, was darin angelegt ist, freilegt. Arno Geiger wiederum hat seinem Setting, ein abgedankter König auf dem Weg zum Meer, erstaunlich viel abgewinnen können und hat Reise nach Laredo so zu einer ruhigen Geschichte über Freundschaft und Freiheit gemacht. Schade, dass man sich diese vielen so treffend formulierten tiefsinnigen Sätze im Hörbuch nicht unterstreichen kann, aber dafür werden sie ja von Matthias Brandt gelesen.
Leonie Berger besprach Arno Geiger Reise nach Laredo, gelesen von Matthias Brandt. 6 CDs haben eine Dauer von 7 Stunden und 41 Minuten, kosten 26 € und sind bei Hörbuch Hamburg erschienen. Das Hörbuch kam auf den 1. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom Oktober. Jetzt kommen wir zu einem Hörbuch für Kinder und Jugendliche ab 11. Wünsche an die Wellen von Katja Balen. Balen ist neben dem Schreiben Co-Direktorin von Mainspring Arts, eine gemeinnützige Organisation, die neurodiverse Künstler unterstützt und die Kreativität neurodiverser Menschen feiert. Neurodivers. Damit meint man ein Konzept, nach dem Menschen mit neurobiologischen Auffälligkeiten wie Autismus, ADHS, Tourette-Syndrom und so weiter als eine menschliche Disposition unter anderem angesehen und respektiert werden. Spielt das Thema denn auch in Wünsche an die Wellen eine Rolle, Dorothee Meyer-Karwig?
Ja, das kann man so sagen. Es gibt 2 Hauptpersonen, das sind 2 Kinder, circa 11 Jahre alt, die solche Auffälligkeiten haben. Die eine ist Sophia, die wohnt mit ihrem Vater zusammen am Meer. Die Mutter ist kurz nach der Geburt gestorben. Und diese Sophia, die ist wirklich sehr ungestüm und neigt seit ihrer Geburt regelrecht zu starken Wutausbrüchen.
Ich bin mitten in einem Unwetter zur Welt gekommen. Grelle Blitze rissen den Himmel auf und unter dem Donner erbebte das Meer. Regen peitschte an die Klippen. Es war, als stünde die ganze Welt Kopf und das Meer fiele aus dem Himmel. Das Wetter wütete und ich auch. Ein so zorniges Baby habe sie noch nie gesehen, sagte die Hebamme. Und auf allen Fotos aus jener Zeit bin ich eine puterrote Wutkugel mit geballten Fäusten und einem weit aufgerissenen, brüllenden Mund. Manchmal fühlt es sich so an, als wäre damals der Sturm in mich hineingefahren. Dad sagt das auch an Tagen, an denen ich herumbrülle, durchs Haus poltere, einfach zu laut bin, außer Rand und Band. Was offenbar ziemlich oft vorkommt. Dann spüre ich etwas Grollen in mir. Einen Funken, der sich entzündet. Es ist, als wäre der Sturm in mir aufgewacht, würde sich recken und strecken. Manchmal dreht er sich dann wieder um und schläft weiter. Aber an anderen Tagen ist nicht daran zu denken.
Ja, da hörten wir Sophia, was sie über sich selbst erzählt. Und die wird hier interpretiert von Lena Konrad.
Hat diese Sophia so eine Art ADHS?
Ja, könnte sein. Das wird aber nicht direkt so ausgesprochen. Sie ist aber einfach kaum zu bändigen und, man muss schon sagen, auch ein bisschen anstrengend. Die zweite Hauptperson ist Tom und der ist eigentlich dagegen so ein richtig ruhiger Typ und er lebt allein mit seiner Mutter. Seine Besonderheit, er hat Riesenpanik vor Dunkelheit. Und der wird hier gesprochen von Lennart Hillmann.
Mit jedem Atemzug ist meine Lunge prallvoll von der dunklen, schmutzigen Luft. Ich versuche, langsamer zu atmen, das Schwarze wegzustoßen, mir mein eigenes Licht zu sein. Mein Herz krümmt sich in meiner Brust. Ich zähle, wie viele Formen ich erkennen kann. 1, 2, 3. Die Schatten, die an den Wänden entlangschleichen und sich hin und her drehen, das sind nur Formen, nichts weiter als eine Ansammlung von Linien und Winkeln, die durch schwarze Farbe zusammengehalten werden. Formen können dir nichts tun. Sie sind nichts. Die Dunkelheit kann dir nichts tun. 4, 5. Doch was sich darin versteckt, das ja. 6. Mein Herz steht in Flammen. Ich strecke eine Hand aus, mitten hinein in das schwarze Nichts, das um mein Gesicht herumflattert wie die Flügel einer Fledermaus und tippe auf den Notschalter neben mir. Licht.
Da müssen wir gleich mal über die beiden Interpreten sprechen. Sie haben vorhin gesagt, die Kinder sind 11 Jahre alt. Aber Lennart Hillmann hat eindeutig den Stimmbruch schon hinter sich.
Ja, das stimmt. Ich finde, beide schlüpfen an sich gut in die Rollen der beiden Kinder bzw. Teenager. Also Lena Konrad klingt so frech, forsch, aufgedreht mitunter und Lennart Hillmann schlägt eben so einen ruhigen Ton an, transportiert aber auch so die immer wieder die aufgeheimene Panik von diesem Tom. Aber das mit dem Stimmbruch ist mir auch aufgefallen und hat mich wirklich ein bisschen gestört. Lennart Hillmann kann ja nichts dazu, aber er ist deswegen eben nicht ganz so gut ausgewählt. Nach und nach vergisst man das, dass er eigentlich klingt wie so ein 16-, 17-Jähriger, aber das ist natürlich ein kleines Manko.
Gut, dann zurück zur Geschichte. Sophia und Tom, in welcher Verbindung haben die beiden zueinander?
Ja, die Verbindung entsteht, indem sich die Eltern der beiden kennen und dann auch lieben lernen. Und neue Partner von Vater oder Mutter sind für viele Kinder ja ein Problem, für diese beiden aber ganz besonders. Also Sophia kann einfach niemanden in ihrem nahen Umfeld akzeptieren und bei Tom, ja, da erfährt man nach und nach, warum er panische Angst vor der Dunkelheit hat. Und das hat mit seinem wirklichen Vater zu tun. Der ist jetzt weg, aber seither ist Tom neuen Partnern seiner Mutter gegenüber extrem misstrauisch und hat eben Angst vor der Dunkelheit. Und dazu kommt, dass ihn die laute und ungestüme Sophia ziemlich verschreckt.
Ja, das kann man sich gut vorstellen. Manche Beziehungen zerbrechen ja an dem Unwillen der Kinder, sich auf den neuen Partner einzulassen.
Das ist hier aber nicht so. Die beiden Erwachsenen wollen bald sogar zusammenziehen. Und so kommt es dann auch. Tom und seine Mutter ziehen ins kleine Häuschen von Sophia und ihrem Vater ans Meer.
Wie gehen die beiden Kinder damit um?
Ja, Sophia findet den Angsthasen Tom zu Anfang einfach nur blöd.
Klar.
Und für Tom ist der Umzug dagegen auch eine neue Chance. Denn die Kinder in der neuen Schule, die sind erstaunlich nett zu ihm. Trotz seiner Ängstlichkeit wird er dort nicht gehänselt. Das ist anders als in der alten Schule. Und von Sophia hält er sich erstmal einfach möglichst fern. Trotzdem geraten die beiden natürlich immer wieder aneinander. Doch dann kommt für die zwei eine weitere Herausforderung. Toms Mutter bekommt ein Baby. Doch mit diesem Baby stimmt irgendwas nicht.
Irgendetwas ist nicht in Ordnung mit dem Baby. Ich wusste es, noch bevor sie es sagten. Ich wusste es, bevor Mom die Worte stockend hervorbrachte und damit schlagartig die Luft um uns herum veränderte. Ich wusste es. Es gibt diesen einen Moment, unmittelbar bevor eine schlechte Nachricht herabsinkt und uns einhüllt wie Staub. Den Moment kenne ich nur zu gut. So gut wie die einzelnen Schritte beim Falten eines Kranichs. Es kann sein, dass das Baby stirbt. Ich verstehe nicht, wie etwas sterben kann, bevor es überhaupt gelebt hat.
Ja, das ist auch gruselig. Das Kind müsse einfach gleich nach der Geburt operiert werden. Und diese Sorge um das ungeborene Baby ist dann aber auch das, was die beiden Kinder, Sophia und Tom, schließlich doch einander näher bringt und zu einer großen Solidaritätsaktion an der Schule führt.
Oh, was ist das für eine Aktion?
Ja, alle zusammen, also alle Kinder und die Lehrer und noch ein paar mehr, basteln zusammen 1000 Kraniche aus Papier und übergeben diese dann an die Wellen. Kraniche sollen Wünsche erfüllen können. Aus meiner naturwissenschaftlichen Sicht hilft das dem Baby natürlich überhaupt nicht. Aber es ist eine schöne Geste des Mitgefühls und das zählt ja hier. Und natürlich geht dann auch alles gut aus. So viel kann man schon mal verraten. Das Baby übersteht die gefährliche Operation. Tom lernt dann auch mit seinen Ängsten und Sophia mit ihren Aggressionen besser umzugehen.
Klingt aber alles doch recht dramatisch.
Ja, es ist eine insgesamt packende Geschichte über Neuanfänge, über neue Geschwister, die man nach und nach akzeptiert, vielleicht irgendwann sogar mag. Eine Geschichte aber auch, in der Teenager etwas über psychische Probleme lernen können und auch darüber, was das Klassenumfeld bewirken kann, im Negativen wie auch im Positiven.
Katja Balen, Wünsche an die Wellen, gelesen von Lena Konrad und Lennart Hillmann. Eine MP3-CD hat eine Dauer von 5 Stunden und 43 Minuten, kostet 20 Euro und ist bei der Divan erschienen. Das Hörbuch ist für Kinder ab 11 Jahren geeignet und kam auf den zweiten Platz der HR2-Hörbuch-Bestenliste im Oktober für Kinder und Jugendliche. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Garweg
und Nicole Abraham.
Tschüss.